Vor zwei Wochen haben wir uns mit dem ersten Gebot befasst und dort haben wir mit dem Hinweis auf Jesus aufgehört und heute fangen wir mit dem Hinweis auf Jesus an. Und vielleicht ist das für dich ungewohnt, wenn wir doch über die 10 Gebote, über die 10 Worte, wie ich sie sehr gerne oder lieber nenne, also die 10 Worte oder das zweite Wort, da nehme ich immer Bezug auf die 10 Gebote, wenn wir über die 10 Worte sprechen und dann plötzlich von Jesus reden, das ist vielleicht ungewohnt. Vielleicht sogar langweilig, wenn es immer wieder auf Jesus kommt. So eine Sonntagsschulantwort. Doch elementar wichtig und darum nehme ich jetzt das ganz, ganz an den Anfang, ist, dass wenn wir uns mit Gott beschäftigen, der uns die 10 Worte im Alten Testament gegeben hat, beschäftigen wir uns mit dem gleichen Gott, der sich uns im Neuen Testament durch Jesus Christus offenbart hat. Und manchmal ist es schwierig zu akzeptieren, gerade dann, wenn wir vielleicht Texte lesen, die schwierig sind, die herausfordernd sind, die vielleicht sogar im zweiten Wort, im zweiten Gebot einige Sachen vorkommen, die wir sagen, ah, das ist schwierig zu akzeptieren. Da habe ich jetzt meine Fragen. Aber dennoch müssen wir uns bewusst sein, wir können das Alte Testament in seiner ganzen Fülle nur verstehen, wenn wir auch das Neue Testament im Blick haben. Und wir können das Neue Testament nur begreifen, wenn wir uns auch im Alten Testament bewegen. Es gehört zusammen und ich möchte von einer starken, ich würde sagen, Auslegungspredigt aus dem Neuen Testament lesen. Es fasziniert mich immer wieder, im Hebräerbrief zu lesen. Ich würde sagen, das ist eine Auslegungspredigt vom Alten Testament. Also es ist wirklich sehr spannend und sehr tiefgehend. Und er fängt dort so an. Viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Jetzt am Ende dieser Zeit hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Ihn hat er zum Erben von allem eingesetzt. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Der Sohn ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Durch sein machtvolles Wort trägt er die ganze Welt. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Dann hat er sich an die rechte Seite der göttlichen Majestät in den Himmelshöhen gesetzt. Hier steht, dass Christus, Jesus Christus, das Abbild ist von Gott. Seine Sonntagsschulantwort. Jesus ist meistens richtig. Wer ist das Abbild von Gott? Jesus. Ja, es ist richtig. Aber wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir Gott. Wenn wir Gott kennenlernen möchten, so ist es der direkteste Weg, wenn wir uns auf Jesus zubewegen. Wenn wir uns einladen lassen, Jesus kennenzulernen. Doch lass doch uns ehrlich mit uns selbst sein. Haben wir nicht vielfach ganz andere Bilder im Kopf oder im Herzen, wie doch Gott ist, wie er sein sollte, anstelle ihn, den lebendigen Gott, durch Jesus Christus zu sehen. Was für eine Vorstellung hast du von Gott? Das zweite Gebot der 10 Worte setzt genau hier an. Es geht um Götzendienst, um falschen Gottesdienst, um das, was wir tun, vielleicht auch aus ganz guten Gründen, aber das, was wir tun, nimmt den ersten Platz in unserem Leben ein. Denken wir ans erste Wort, ans erste Gebot zurück. Gott stellt sich vor als den alleinigen Gott und als den Befreier vom Volk Israel. Den Befreier von dir und mir aus der Gefangenschaft. Und im zweiten Gebot stellt Gott nun klar, dass ihn niemand ersetzen kann. Nichts, was auf der Welt oder um die Welt herum existiert, kann den Platz Gottes einnehmen. Sei es noch so schön, sei es noch so groß, sei es noch so spektakulär, sei es noch so anziehend. Nur Gott allein kann und soll angebetet werden. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist einfach, ich habe heute gar keine Götter mehr. Die griechische Mythologie, die ist Geschichte, das sind schöne Geschichten, aber da glaubt niemand mehr dran. Und zu Sternen und Bäumen beten, das ist sehr offensichtlich, das mache ich nicht. Das passiert nicht in meinem Leben. Doch auch in unserem Leben gibt es ganz unterschiedliche Götzen, einen vielleicht ganz unterschiedlichen Götzendienst, den wir vielleicht ja im Stillen, vielleicht sogar unbewusst machen. Und es fängt dort an, wo wir uns ein falsches Bild von unserem Gott machen. In unseren Gedanken, in unserem Alltag. Und hier reden wir nicht von einem normalen Bild, gemalten Bild. Wenn wir im Alten Testament lesen, gibt es haufenweise Bilder oder Symbole auch im Tempel. Der Tempel ist voller Symbole und Bilder. Gott offenbart sich immer wieder in verschiedenen Bildern. Wolkensäule, Feuersäule, er begegnet im Dornbusch. Es geht nicht grundsätzlich mal um das Malen von einem Gottesbild, sondern es geht hier vor allem auch um ein Bilderverehrungsverbot. Wir sollen nichts verehren, wir sollen nichts anbeten, das nicht Gott ist. Wir sollen nichts an die erste Stelle von unserem Leben setzen, außer Gott, der für uns ja bereits alles getan hat. Wie er im ersten Gebot auch schon sagt, hey, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Gefangenschaft geführt. Solche falschen Götzenbilder, die wir machen können in unserem Leben, in unserem Alltag, können sehr verschieden aussehen und Raum in unserem Leben einnehmen. Wir begrenzen Gott in unseren Vorstellungen, wie er sein könnte oder sollte. Das ist so mal eine Art von Götzenbild, die wir erschaffen können. Und dann nimmt es vielleicht eine solche Gestalt an. Nimm mal da so ein Hölzchen. Du sagst vielleicht, ja, Gott, der ist der Langweiler. Schon früher in der Sonntagsschule, vielleicht auch noch nicht vor langer Zeit, wenn ich von Gott gehört habe, es packt mich einfach nicht. Gott sprengt mich nicht so aus den Socken. Dann sagst du vielleicht, ja, Gott, ich glaube an Gott, gut, dass er gut ist. Nein, eher nicht. Das ist so vielleicht deine zweite Vorstellung, die du hast. Du schaust in die Welt und denkst, ja, da ist viel Schlechtes. Wenn Gott gut wäre, er würde doch schon längst eingreifen. Vielleicht bist du auch der Meinung, Gott ist ein Spielverderber. Du siehst Gott als Einengend an. Er mag keinen Spaß. Er gönnt mir nichts. Das Gegenteil wäre, ja, Gott ist ein Ja-Sager. Er sagt zu allem Ja, was ich gerne habe. Also ich kann machen und tun, was ich will. Gott sagt, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Oder du sagst, ja, Gott ist so ein strenger Aufseher für mich. Er ist so ein übereifriger Wächter, der immer hinter mir her ist, mit dem Knüppel in der Hand und sobald ich etwas mache, dann zack, auf den Rücken, auf den Kopf und dann weiß ich, oh, ich war falsch und muss wieder gebückt irgendwo einen anderen Weg suchen. Und dann mache ich wieder einen Fehler und zack, wieder eins obendrauf. er ist, ja, vielleicht liest du das zweite Gebot und sagst, ja, er ist eifersüchtig. Ja, ich denke, ja, er will einfach mein ganzes Leben, aber ich will gar nicht mein ganzes Leben geben. Diesen Bereich will ich nicht Gott geben. Er ist so eifersüchtig, er will immer alles. Überwachend, er gönnt mir nichts. Und das kann sehr gravierende Auswirkungen haben. Zum Beispiel kann ein Gott für dich undefinierbar sein. Vielleicht sagst du, ja, Gott, dieser Rahmen da, dieses Teil, wie ich dich sehe, ich kann dich nicht so fassen, aber bei diesem und diesem Heiligen kann ich es besser. Die sind so spannend, das sind Personen, die haben gelebt und da weiß man viel drüber. Vielleicht sagst du auch, ich kann gar nicht an einen liebenden Gott glauben, eben weil ich in die Welt schaue, weil ich so viel Ungerechtigkeit sehe. Ich kann dich nicht verstehen, Gott. Du würdest doch schon lange eingreifen. Vielleicht sagst du, ja, so wie du Gott siehst, mit deinen Vorstellungen, hey, ja, Jesus nachfolgen, alles gut und recht, das ist super, doch schlussendlich treffe ich meine Entscheidungen selbst. Weil ich möchte nicht, dass er mir aufzeigt, was ich tun soll oder tun muss. Ich möchte immer noch selbst entscheiden, selbst sagen, was ich will, was ich mache, was gut ist. Oder du sagst vielleicht auch bei einem anderen Teil, wie du dir Gott vorstellst, ja, Gott ist für mich Imagepflege, Kontakt, Notfallkontakt. Am Sonntag gehe ich in die Kirche, dann ist es gut. Dann kann er meine Gedanken haben, meine Person haben. Aber dann unter der Woche, dann will ich ihn auf die Seite schieben. Eben, dann kommen die Entscheidungen. Ja, bei den Entscheidungen, dort treffe ich dann meine eigene Entscheidung. Ich sage, wo es lang geht. Außer die Entscheidung fällt am Sonntagmorgen von 10 Uhr bis 10:30. Dann hat Gott Zeit. Sonst eher nicht. Habt ihr gesehen, was passiert mit unseren Gottesvorstellungen, die wir uns aufbauen? Vielleicht hast du ganz andere. Vielleicht sind es auch einige, die wir jetzt aufgezählt haben. Und so machen wir uns ein Bild von Gott. So und so muss er sein. Und genau so limitieren wir Gott extrem. Wir limitieren ihn auf ein Minimum, was wir uns vorstellen können. Wir sehen, dass es beim zweiten Wort der 10 Gebote nicht einfach um ein Bild malen geht. Es geht darum, Gott sein zu lassen. Unser Herz nicht an etwas zu hängen, das dann den ersten Platz in unserem Leben bekommt. Und das können ganz gute Sachen sein. Das können super Hobbys sein. Das kann eine Liebe sein. Das kann eine Beziehung sein. Das kann Arbeit sein. Das kann das Aussehen sein. Aber beim zweiten Wort geht es vor allem darum, Gott nicht zu etwas zu machen, das wir nachher manipulieren können. Wenn ich Gott in meinen Rahmen gedrückt habe, nehme ich den Rahmen und lege ihn irgendwo hin und sage, ja, da hast du jetzt deinen Platz. Mit den 10 Worten sagt Gott ganz ausdrücklich und ganz klar auch mit dem zweiten, wenn ich Gott bin, er fängt ja an mit dem ersten Wort, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich befreit. Wenn ich Gott bin, dann definierst nicht du Mensch, nicht wir Menschen, du definierst mich nicht. Ich bin, der ich bin. Du, Mensch, entscheidest nicht für mich. Du kannst mich nicht in einen Rahmen hineinzwängen. Und Gott stellt sich am Anfang vom zweiten Buch Mose vor, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Und später sagt er in 10 Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Wir tauchen jetzt ein in ein Ereignis, das kurz nach dieser Bekanntgabe der 10 Worte von Gott an das Volk Israel geschehen ist. Nachdem die Israeliten aus Ägypten herausgeführt wurden von Gott durch Mose ist beauftragt worden, das Volk auch hinauszuführen im Namen Gottes, kamen sie zum Berg Sinai und sie lagerten dort und das ganze Volk Israel hörte Gottes Stimme. Sie hörten, der gab ihnen die 10 Worte. Und sie hatten Angst, sie hatten Todesangst und sagten, Mose, sprich du mit Gott, Gott soll nicht zu uns direkt reden. Sprich du mit Gott, wir wollen einfach hören, was du, Mose, uns sagst. Und Mose ging auf den Berg Sinai und blieb 40 Tage dort oben und begegnete Gott. Und Gott gab ihm haufenweise Anordnungen, gerade auch die Stiftshütte, wo er dort bekam, wie er was machen sollte. Wenn die Israeliten dann unten vor dem Berg lagerten und sahen, Mose kam nicht zurück nach 10 Tagen, nach 20 Tagen, nach 30 Tagen, nach 40 Tagen, dann wurden sie ungeduldig und sie gingen zu Aaron, dem Bruder und der rechten Hand von Mose und sagten, hey Aaron, wir wissen nicht, was mit Mose geschehen ist. Mach uns ein Gott. Mach uns ein Gott, der vor uns hergeht und den wir anbeten können. Und Aaron hat gesagt, ja, okay, gebt mir eure goldene Ohrringe, eure Goldstücke. Und sie gaben sie ihm und er goss ein goldenes Kalb oder ein goldenes Stier. Und die Israeliten feierten ein Fest und sie bauten ein Altar und beteten dieses goldene Kalb an und sagten, du bist der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Das Kalb oder das Stier war in der damaligen Kultur so ein Symbol für Kraft und für Fruchtbarkeit. Beide Sachen, die eigentlich das Volk Israel von Gott erlebt und erhalten haben. Sie hatten die Zusage Gottes, dass sie in Ruhe in einem fruchtbaren Land, nämlich dem Land Kanaan, leben werden. Und Gott hat sie sogar schon in der unfruchtbaren Wüste mit Brot und Fleisch versorgt und mit Wasser versorgt. Es gab für alle genug zu essen und zu trinken. Sie hatten genug. Gott gab ihnen auch einen Sieg über ein anderes Volk, obwohl die Israeliten überhaupt nicht kampferprobt waren. Also sie hatten Kraft, wenn sie mit Gott unterwegs waren, schon zu diesem Zeitpunkt. Also eigentlich absurd, dass das Volk Israel trotzdem, dass sie all das und noch viel mehr mit Gott erlebt hatten, sich entschieden, Gott einen Rahmen zu basteln. Sagen, so bist du. Wir bauen uns jetzt ein goldenes Kalb. Entdecken wir das auch in unserem Leben, dass wir Gott manchmal vorschreiben, wie er sein soll? Die Israeliten wollten einen Gott wie die anderen Völker. Einen, der sie immer zur Hand haben. Einer, der sie auch vielleicht für ihre Zwecke manipulieren und gebrauchen konnten. Sie wollten einen Gott, der ihnen vorausgeht. Sie hatten diesen Gott, der ihnen vorausgeht. Aber was machten sie? Sie machten eine goldene Statue, die sie selbst vorne tragen mussten, damit dieser Gott, den sie selbst gemacht haben, ihnen vorangeht. Gott möchte nicht manipuliert werden, sondern er möchte, dass wir ihm vertrauen. Vertrauen auch dann vielleicht, wenn es längere Zeit dauert und wir nicht wissen, wie es mit Mose ausgeht. wenn es unsicher ist, was der morgige Tag bringen wird. Das Volk Israel hat mit diesem Götzenbild auch ganz klar und zuallererst gegen das zweite Wort verstoßen. Sie haben gesagt, dieses Kalb, das ist der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Das haben sie nicht vergessen, aber sie haben Gott in einen Rahmen gezwängt und dieses Kalb dann an die erste Stelle gesetzt. Und den Namen Gottes verleugnet, also haben sie das zweite Gebot gebrochen, dann gleich das erste und das dritte auch noch. Sie haben auf ganzer Linie versagt, weil sie Gott in einen Rahmen pressen wollten. Gott ist nicht ein Gott zum Mitnehmen, sondern es ist ein Gott, dem man vertrauen soll. Und jetzt, wie sollen wir vertrauen? Das ist doch viel einfacher gesagt als getan. Wieso soll dieser Gott vertrauenswürdig sein, den wir haben? Wieso soll ich dem lebendigen Gott vertrauen, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Gefangenschaft befreit? Genau wegen dem. Das ist der erste Punkt hier. Genau wegen dem sollen wir Gott vertrauen. Weil er zuerst einmal sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Gefangenschaft befreit. Wir müssen bis zu diesem Zeitpunkt nichts tun. Er macht den ersten Schritt auf uns zu. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der uns zuerst uns lässt beweisen, ja, du musst das und das und das und das machen und dann gebe ich dir meine Liebe. Nein, er sagt, hey, das Erste, was wir jetzt machen, ist, ich sag dir, ich liebe dich. Ich habe dich aus der Gefangenschaft befreit. Wenn du willst, ich mache dich frei. Wie kann ich dann jemandem vertrauen, den ich nicht kenne? Das unglaublich Schöne an unserem Gott ist, dass er ein vergebender Gott ist. Nach diesem Götzenkult vom Volk Israel stellte sich Gott weiterhin zum Volk Israel, zu seinem auserwählten Volk. Wenn du mal Stoff haben willst zum Nachdenken, dann lies mal 2. Mose Kapitel 32 bis 34. Lies diese 3 Kapitel mal aufmerksam durch. Du wirst Gott kennenlernen als einen eifersüchtigen Gott. Als einen eifersüchtigen Gott, der mit dem Bösen abrechnet. Und diese Eifersucht, die Gott hat, ist nicht eine Eifersucht, wie wir Menschen sie haben, wenn sie schlecht ist, wenn wir neidisch sind, wenn wir etwas haben wollen, das uns nicht gehört, das vielleicht jemand anders hat. Und dann bin ich eifersüchtig auf diese Person, weil ich gerne das hätte, was ich nicht haben kann. Nein, bei Gott ist diese Eifersucht so, er will dein und mein ungeteiltes Herz. Warum? Weil er dich geschaffen hat. Weil du ihm alles verdankst. Er will nicht, dass wir neben unserer Bestimmung laufen. Er will, dass wir in seiner Gegenwart leben. Und er ist eifersüchtig, wenn seine Geschöpfe, worüber er uns liebt, einfach sagen, oh nein, ich setze jetzt das und das und das an erster Stelle und dich, Gott, will ich nicht. Dann sagt er, nein, du gehörst eigentlich mir. Ich will um dich kämpfen. Ich will nicht nachlassen, bis ich dich habe, bis du bei mir bist, bis du dein Herz mir anvertraust. In diesen 3 Kapiteln, 2. Mose 32 bis 34, wirst du aber auch Gott kennenlernen als einen barmherzigen Gott. Als ein Gott, der Schuld vergibt und enorm geduldig ist. Du wirst dort lesen von einem Gott, der mit Mose redet und Mose kämpft darum, dass Gott weiterhin mit dem Volk Israel unterwegs ist. Und Gott sagt ja und ich werde mitkommen. Und Gott stellt nochmal einen drauf. Auf diese Situation, die Israeliten haben Götzenkult betrieben, haben sich gegen Gott gestellt. Gott sagt, ich bleibe weiterhin bei den Israeliten. Ich bin ihr Gott, das ist meine Zusage. Und er stellt noch einen drauf, er stellt sich nämlich persönlich vor. Dort lesen wir in Kapitel 34, Gott spricht aus an Mose, Jahwe, Jahwe, Gott. Und er sagt, wie er ist, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an tausenden Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt die Schuld der Väter bis in die dritte und vierte Generation. Und hier eine kurze Anmerkung, vielleicht ist das auch ein schwieriger Text. Wenn wir uns gegen Gott entscheiden, so leiden vielfach weitere Generationen nach uns. Wenn wir uns für Gott entscheiden, dann können auch weitere Generationen nach uns von diesem Segen profitieren. Aber wenn wir sagen, nee, wir wollen nicht Gott nachfolgen, dann ist der Weg zur Umkehr für die Generation nach uns immer schwieriger. Das lernen wir durch die ganze Bibel, durch das ganze Alte Testament. Und ich denke, so haben auch Eltern Verantwortung gegenüber ihren noch nicht mündigen Kindern, was sie den Kindern mitgeben. Was ihnen mitgeben und was nicht. Ob sie Gott mit ihrem Leben ehren und verehren und anbeten oder nicht. Was nimmt die junge Generation von der älteren Generation mit? Was sieht die junge Generation bei der älteren Generation? Sieht sie das Herz für Gott? Sieht sie das Herz für Jesus? Und hat einen Drang, das auch zu erleben, auch diesem Jesus nachzufolgen, auch das Herz aufzutun und sagen, ja, ich will dir vertrauen, Jesus. Aus dem Vertrauen auf Gott lernen wir immer mehr, unsere eigene Realität der Realität Gottes anzupassen. Und diese Realität Gottes übersteigt dann oft unser Denken und unsere Vorstellungen. Und auf das geht das zweite Wort hin. Nichts, was wir uns vorstellen können auf der Erde oder am Himmel oder im Universum, nichts kann die erste Stelle einnehmen. Nichts kann die Position Gottes einnehmen als Herr und Gott, der dich aus der Gefangenschaft befreit. Wir können uns viel vorstellen, aber nichts in unserem Denken und in unseren Vorstellungen kann diese Position einnehmen, die Gott einnehmen will und soll und tut. Ich habe ein Rätsel für euch mitgebracht, ihr habt es auch auf der Hinterseite. Es sind 9 Punkte, vielleicht kommt es einem oder dem anderen bekannt vor. Diese 9 Punkte ist eine Realität, die sehen wir und mit der müssen wir jetzt umgehen. 9 Punkte, wir müssen alle diese 9 Punkte mit 4 geraden Linien verbinden, damit jeder Punkt bei einer Linie ist. Du kannst vielleicht mal überlegen, wie du es schaffst, diese so zu verbinden, dass mit 4 Linien alle Punkte abgedeckt sind. Stell es dir vor, denke es mal durch. Guter Hinweis, ohne den Stift abzusetzen. Genau, ohne den Stift abzusetzen. Also, wir machen es mal. Und zwar, und da haben wir schon ein bisschen gespoilert, Gott ist ein Gott, der out of the box ist, der größer denkt als wir. Dann sieht es so aus. Sobald wir unseren Horizont auftun und uns nicht einschränken lassen von einem Rahmen, dann können wir das tun. Dann können wir diese Punkte alle miteinander verbinden, vier Linien, und sind alle abgedeckt. Out of the box, über den Tellerrand schauen. Vielfach sind wir in unseren Situationen, in unseren Gedanken und Vorstellungen begrenzt. Wir haben so einen Rahmen in unserem Denken. Und das ist auch gut so. Wir sind ja nicht Gott, wir sind Menschen. Nicht mal wir selbst können den Platz Gottes einnehmen. Wir können uns auch nicht auf den ersten Platz stellen und uns selbst befreien. Doch in der Bibel zeigt sich uns der Gott, der jegliche Grenzen übersteigt, der für den kein Hindernis zu hoch ist und keine Situation ausweglos. Wir dürfen darin Vertrauensschritte machen, dass wir Gott um Hilfe anflehen, ihn aber Gott sein lassen. Wir sollen ihn Gott sein lassen. Wir können ihn nicht mit unserem Denken fassen, seine Wege sind höher als unsere Wege, heißt es so schön in den Psalmen. Er ist out of the box und er weiß, was er tut, auch wenn unser Denken manchmal an die Grenzen stößt. Er geht über unser Verständnis hinaus. Er steht außerhalb der menschlichen Denk- und Vorstellungsmaschinerie und er sprengt in vielfacher Hinsicht immer wieder unseren menschlichen Rahmen. Vielleicht kannst du es dir so vorstellen, ein Baby und Mutter und Vater sind zu Hause und die Eltern machen den Schoppen parat und das Baby schreit, weil es Hunger hat. Es schreit, weil es Hunger hat und hört nicht auf zu schreien, aber es bekommt den Schoppen noch nicht, weil die Milch noch zu kalt ist oder zu heiß ist. Oder da kennen sich viele da drin besser aus als ich. Also ob es zu heiß ist oder zu kalt, es muss genau richtig sein, oder dass das Baby dann das gut trinken kann. Und das Baby versteht sowieso nicht so viel. Aber es schreit einfach, weil es Hunger hat. Und wenn du als Beobachter da bist, denkst du vielleicht, wieso geben diese Eltern diesem Kind diesen Schoppen nicht? Aber die Eltern wissen ganz genau warum. Weil es sich sonst verbrennen würde oder weil es sonst zu kalt ist. Das Baby hat keine andere Wahl, seinen Eltern zu vertrauen. Wir haben eine freie Entscheidung, ob wir unserem liebenden Vater im Himmel vertrauen wollen oder nicht. Out of the box, manchmal ist es genau so. Wir denken, das muss doch so passieren, aber Gott denkt größer. Er denkt über unsere Grenzen hinaus. Und genau das ist auch, wenn wir im Neuen Testament lesen, Gott offenbart sich in Jesus Christus. Das ist auch out of the box. Er macht sich endgültig nahbar und erkennbar. Wir haben vorhin gemeinsam Kolosser 1, die Verse 15 bis 23 gelesen. Ich möchte noch einmal einige Sachen oder einige Verse daraus vorlesen. Und wie Jesus dort beschrieben ist, es ist out of the box. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Zuerstgeborene, vor allem Geschaffene war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste, der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hat es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet. Durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt. Auf der Erde wie im Himmel. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Alles läuft auf Jesus hin. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wir als Gemeinde sind verbunden mit Jesus. Durch ihn ist Versöhnung möglich. Er bringt Frieden. Er hat sein Leben gegeben für uns. Out of the box. Diese Botschaft, ich sage mal, seit 2000 Jahren lässt die Köpfe rauchen, weil wir uns so einen Gott nicht vorstellen können, der sein Leben für uns gibt, der Frieden bringt und Versöhnung möglich macht, Vergebung möglich macht, Feindesliebe bringt. Und immer wieder stehen wir vor der gleichen Wahl wie die Israeliten, bevor sie zu Aaron gingen. Wissen wir es besser, wie Gott sein müsste? Wir versuchen ihn zu manipulieren. Wir wissen doch, wie Gott ist. Wir stecken ihn in diesen Rahmen hinein, wo wir selbst denken können, wie es sein muss, wie es gehen soll. Und gleichzeitig sprechen wir Gott das Gottsein ab. Weil wir nicht zutrauen, dass er größer ist. Wir basteln unseren eigenen Götzen. Die andere Möglichkeit ist, vertrauen wir darauf, dass Gottes Zusagen stimmen, dass er barmherzig, treu, gnädig und geduldig ist. Dass er uns liebt, dass er alles für uns hingibt und hingegeben hat. Und vertrauen wir darauf, dass er unseren eigenen Rahmen immer wieder sprengt. Sprengt, auseinandernimmt und auf die Seite schiebt. Vertrauen wir darauf, dass Gott manchmal oder eigentlich immer seine Gedanken höher und seine Pläne höher sind als unsere Pläne. Ich habe eine Abschlussfrage an dich. Gibt es eine konkrete Situation, in der du genau diesen Rahmen, wo du dir vielleicht selbst aufgebaut hast, von Gott sprengen lassen musst und einen ganz neuen, bewussten Vertrauensschritt zu machen. Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Du sollst an erster Stelle sitzen. Niemand sonst will ich sonst anbeten. Wo in deinem Leben musst du deinen Rahmen von Gott sprengen lassen? Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist out of the box. Du kommst zu uns als Gott selber und gibst uns Leben und wir können nur staunen. Und doch immer sind wir in dieser Gefahr, um uns selber irgendwie ein Bild zu machen von unserem Gott, von irgendwelchen Sachen und die nachher anzubeten und sie an unserer ersten Stelle zu haben. Familie, Beruf, Beziehung, alles zusammen, wo auch so viele gute Sachen sind, aber immer wieder können Stolpersteine werden, weil sie deinen Platz einnehmen. Weil wir sie auf deinen Platz, weil du drauf gehörst, anheben. Und Jesus, du siehst unser Leben hier, du siehst in mein Leben hier, du siehst jedes einzelne Leben hier. und du weißt, wo wir gerade dran sind, so einen Rahmen zu bauen. Und dich vielleicht in Frage stellen, weil wir nur unser beschränktes Denken haben. Aber Jesus, du bist Mensch geworden. Wir dürfen dir begegnen. Und wir dürfen unseren Rahmen immer wieder von dir sprengen lassen. Jesus, zerrisst du den Rahmen, den wir aufbauen. Zerrisst du die Gottesbilder, die wir an die erste Stelle setzen. Und nimm du den ersten Platz in unserem Leben ein. Dir gehört Lob, Ehre und Anbetung von jetzt bis in Ewigkeit. Amen.